Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest, und wir nehmen dich hiermit aus einem Wechsel von Interviewfolgen, in dem wir Menschen einladen, über ihr Herzensthema in Verbindung mit der systemischen Beratung zu sprechen, und Solo-Folgen von Jessica. Und heute geht es mit einer Interviewfolge weiter. Jessica spricht heute im Interview mit Thorsten Groth. Thorsten ist Berater, Referent, Trainer mit dem Schwerpunkt Beratung von Familienunternehmen bzw. Unternehmerfamilien, und seit 2021 ist er gemeinsam mit Tim Richter Geschäftsführer von Simon Weber & Friends und leitet dort die Aufbaukurse in systemischer Organisationsberatung. Und in dieser Podcast-Folge geht es um sein Herzensthema der Paradoxien. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Thorsten, ich freue mich sehr, dass wir beide heute die Chance haben, hier im Podcast über dein Herzensthema zu sprechen. Und ich liebe das, Menschen nach so vielen Jahren wiederzutreffen. Wir beide sind uns schon mal begegnet. Wir erinnern uns vielleicht beide nicht mehr so ganz daran, aber schön, dass wir das hier auffrischen können.
Ja, freut mich auch, liebe Jessica.
Und wir haben uns vor mehr als 15 Jahren schon mal getroffen, und da hattest du auch schon dieses Thema und hast auch schon über Paradoxien und deren Management gesprochen. Und ich würde dich gerne als erstes fragen, wie fühlt sich das eigentlich an, so lange an einem Thema dran zu bleiben? Würdest du sagen, du findest da immer noch wieder Neues? Langweilt es dich nicht auch manchmal? Das ist so eine persönliche Frage von mir, weil es mir nicht so leicht fällt, mich auf ein Thema festzulegen. Und du bist mit diesem Thema, finde ich, schon sehr lange sehr präsent. Wie schaust du da drauf?
Mich langweilt das gar nicht, denn das Thema der Paradoxiebearbeitung ist, da werden wir hoffentlich noch drauf kommen, ist nicht nur für mich, sondern eigentlich für alle ein Lebensthema. Und insofern ist es ja nicht so, dass wir in irgendeiner kleinen Nische da jetzt noch tiefer reinbuddeln oder ich in irgendeinem Mini-Thema, was nur mich interessiert, mich da jetzt vertieft habe, sondern das Thema der Paradoxien beschäftigt mich, seitdem ich mich mit Systemtheorie beschäftigt habe. Es beschäftigt mich hauptsächlich, seitdem ich in Witten-Herdecke, da war ich früher mal am Lehrstuhl, am Institut für Familienunternehmen, mit Nachfolgefragen, mit Langlebigkeitsfragen von Familienunternehmen beschäftigt habe. Und du hast recht, vor 15 Jahren in Weiterbildung habe ich das immer mal angespielt. Ich habe das im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Ich habe es vertieft. Vor ein paar Jahren kam bei Simon Weber Friends, wo ich tätig bin, mein Kollege Tim Richter hinzu. Und er hat den Anstoß gegeben, dass, was ganz oft und lange schon Inhalt war, jetzt in einem Buch nochmal zusammenzufassen. Und insofern ist das jetzt gerade mal ein stärkeres Thema, weil das Buch in diesem Jahr rausgekommen ist. Aber es wird mich auch die nächsten Jahre noch weiter beschäftigen.
Ja, das Buch werden wir in den Shownotes verlinken für alle, die Lust haben, da reinzulesen. Ich habe es vor kurzem gelesen und hatte ganz viel Freude dabei, auch wenn ich selber gar nicht so sehr in Organisationen unterwegs bin, und freue mich sehr, wenn wir heute reintauchen können. Was würdest du sagen, ist so die zentrale Aussage, mit der du, egal ob im Buch oder so, durch die Welt gehst?
Ja, die zentrale Aussage ist, dass jedes Beobachten und jedes Entscheiden paradoxiebehaftet ist. Das wird uns meistens nicht bewusst, aber in bestimmten Problemsituationen, in Krisensituationen macht es aus unserer Sicht sehr viel Sinn, dann dahin zu schauen und zu sagen, wie anders sähe die Welt aus, wenn wir uns aktiver damit beschäftigen und sagen, wie anders könnte man diese Paradoxie gestalten, und vielleicht noch vorgeschaltet, oh, es ist eine Paradoxie, es gibt gar kein richtig und falsch, und es gibt kein richtig und falsch, ist kein Problem, sondern es ermöglicht uns, Freiheitsgrade zu nutzen.
Was würdest du sagen, wo ist für dich der Unterschied zum Beispiel zu Ambivalenz? Weil ich arbeite viel im therapeutischen Bereich und dann geht es so darum, ja, einerseits das, aber andererseits das. Ich glaube, du meinst mit Paradoxie noch mal ein bisschen was anderes. Wie definierst du den Begriff?
Zunächst einmal, auch wenn du auf das andere hinweist, würde ich erstmal die Ähnlichkeit hervorheben. Ambivalenz und Paradoxie sind grundsätzlich ähnlich gebaut. Es gibt zwei Seiten und diese zwei Seiten sind beide richtig. Das ist, glaube ich, bei der Ambivalenz, sonst würde der Begriff ja auch nicht nutzen, keinen Sinn ergeben, ja auch so gebaut. Das Entscheidende ist, die Paradoxie ist im gewissen Sinne die Zuspitzung der Ambivalenz. Also eine Ambivalenz kann man irgendwie noch in der Mitte, irgendwie noch gut gestalten. Und eine Paradoxie ist definitorisch zumindest die Situation, in der sich die beiden Seiten ausschließen. Und die Ausschließlichkeit, beide Seiten zu bedienen, obwohl wenn ich die eine Seite bediene, ich die andere Seite nicht bediene, dann ist das ja ein Widerspruch bis hin zu einer Paradoxie. Das ist der Unterschied zwischen ambivalenten Systemen, ambivalenten Situationen und paradoxen Situationen.
Okay, also das eine schließt das andere aus und das, was wir häufig mit dem Tetralemma zum Beispiel auch ja, ertasten möchten, dieses Was ist beides, dieses Feld, würdest du sagen, fällt dann weg?
Nein, es fällt nicht weg. Wir müssen zwei Situationen auseinanderhalten. Die
Ja.
Situation ist paradox gebaut. Die Situation ist für die Beteiligten oder auch schon von der ganzen Organisationsgestaltung her, wir kommen ja vielleicht noch auf das Thema Organisation und Teams, ist paradox gebaut. Man kann beides eigentlich nicht bedienen. Und insofern hast du recht, in der Grundanlage schließt sich das Feld sowohl als auch aus. Anschließend müssen wir eine Pragmatik finden. Und obwohl die Dinge nicht zusammenpassen können, sie trotzdem zusammenbringen.
Ja, und da entsteht sowas wie Spannung oder Bewegung, Dynamik, und die können wir.
Spielfähigkeit, ja genau, Spielfähigkeit, Kreativität. Und das ist alles sehr geprägt. Und ich denke mal, das wirst du kennen. Double-Bind-Situation, Gregory Bateson, auch Grundlage, insofern das systemische Denken, auch in der Therapie, in der Beratung hat ja ähnliche Quellen. Gregory Bateson ist eine wichtige Quelle, Denkquelle, Double-Bind-Theorie. Und da geht es ja immer darum, werden die Beteiligten unter diesen Bedingungen krank oder kreativ? Und das übernehme ich auch und das kann man auch beim Paradoxie-Denken jetzt übernehmen. Und insofern kann man sich immer fragen, verzweifelt man an der Ausschließlichkeit, beide Lösungen gleichzeitig bedienen, nicht gleichzeitig bedienen zu können, oder aber wird man jetzt kreativ?
Okay, und du beschäftigst dich lange damit, was kann dieses Kreativsein bedeuten? Was erfährst du da in deiner Arbeit mit Teams oder Organisationen an Kreativität?
Ja, ich habe jetzt, wir kommen gleich noch auf Teams und Organisationen. Ich habe sehr viel gelernt, hatte ich ja schon angedeutet. Ich war am Wittner Institut für Familienunternehmen und ich würde es mal einmal, damit auch die Hörerinnen ein Bild davon haben, was es heißt, eine ganz prototypische Nachfolgesituation beschreiben. Und dort habe ich das eigentlich auch nicht nur gelernt, sondern ich habe die Kraft des Paradoxiedenkens auch erfahren. In Wittenherdecke haben wir einen Trägerkreis aufgebaut, viele Familienunternehmerinnen zusammengebracht. Und also Fritz Simon und Rudi Wimmer waren damals Professoren. Das sind zwei vielleicht auch bekannte Personen in der systemischen Szene. Und ich hatte das Glück, dort am Lehrstuhl auch zu arbeiten. Und wir haben zum einen wissenschaftlich mit diesen Unternehmen gearbeitet, haben Sachen erforscht, aber im Laufe der Zeit baute sich Vertrauen auf und wir kriegten Beratungsanfragen. Und die Beratungsanfragen waren mehr als einmal so, dass Familienunternehmer, meistens Männer dann noch, uns gesagt haben, Herr Groth, oder mir gesagt haben, Herr Groth, seit Jahren können meine Frau und ich nicht schlafen. Wir wissen nicht, wie wir die Nachfolge gestalten wollen. Wir haben mehrere Kinder. Einige kennen diese Situation. Wir haben drei Kinder, zwei Töchter, einen Sohn und wir wollen sie alle gleich behandeln. Und wir wollen jetzt die Nachfolge gestalten. Und es ist vollkommen klar, ich habe das Gefühl, unser Unternehmen kann eigentlich nur von einer Person geleitet werden. und wir können nicht schlafen und wir wissen nicht, wie wir es lösen sollen. Wir wollen alle gleich behandeln. Das wäre jetzt die eine Seite der Paradoxie. Und die andere Seite ist, wir müssen eine oder einer von den dreien soll jetzt Geschäftsführer, Geschäftsführerin werden und die anderen beiden dann nicht. Und das ist eine Situation, die würde man jetzt erstmal als paradox beschreiben, weil man kann nicht gleichzeitig alle Kinder, zumindest in dem Denkrahmen, in dem die Beteiligten dann nicht schlafen können, nicht gleich behandeln und eine oder einen zum Geschäftsführer, zur Geschäftsführerin machen. Also weil gleich und ungleich geht ja nicht gleichzeitig. Und jetzt kommt der kreative Sprung. Alleine über die Benennung der Situation, dass wir es mit einer Paradoxie zu tun haben, werden die Beteiligten, in diesem Fall jetzt Senior, Senioren, so alt waren sie vielleicht noch gar nicht, vielleicht um die 60. Und wir haben ihnen eigentlich nur zurückgespiegelt, die Situation ist per se nicht lösbar, sie ist paradox. Und dies führte dazu, dass die Suche nach einer eindeutigen Lösung unterbunden wurde. Und das ist der Startpunkt, und das habe ich ein bisschen ausgeholt, warum, dass es nicht automatisch zu einer Kreativität kommt im Sinne von Hurra, ich zauber das Kaninchen der Paradoxie aus dem Hut und alle sagen, ach Mensch, Mensch, dass ich da nicht dran gedacht habe, danke Herr Groth, das war ein toller Hinweis, sondern die Lösungssuche unter den Bedingungen der Paradoxie hört auf und die neue Startbedingung ist, wir können keine Lösung finden in der Art und Weise, wie wir sie bisher gesucht haben. Und dann beginnt Kreativität. Wie kann es uns gelingen? Das wäre eine typische Formulierung, die kennt man auch aus der Hypnosystemik. Wie kann es uns jetzt gelingen, alle Kinder gleich zu behandeln und jetzt kommt schon mehrere Reframings werden damit reingebaut, und für eine professionelle Führung des Unternehmens zu sorgen. Und so starten wir jetzt den Prozess. Wie kann es uns gelingen? Ich wiederhole das gerne. Wie kann es uns gelingen, alle Kinder und nicht nur per se gleich zu behandeln, sondern in dem, was sie wünschen, ähnlich zu behandeln und das Unternehmen mit einer professionellen Führung zu versorgen. Jetzt merkt man, wie auf beiden Seiten Spielraum reinkommt. Es muss ja nicht per se genau die Gleichheit sein. Das Interessante ist ja auch, wenn man die Kinder dann fragt, oder so alt, so jung waren sie dann ja nicht mehr, dann erlebt man ja als Berater, Beraterin ja auch ganz oft, die wollen ja gar nicht die per se Gleichheit. Es ist ja nur der Eltern oder der familiäre Elternanspruch, genaue Gleichheit walten zu lassen. Und gleichzeitig ist ja auch klar, das Unternehmen muss professionell geführt werden. Es muss ja auch nicht von einer Person, die jetzt gerade aus der Unternehmerfamilie stammt, geleitet werden. Man hat ja vielleicht auch eine tolle zweite Führungsebene. Man kann gemeinsam in den Gesellschafterrat gehen. Man kann andere Lösungen finden. Auf einmal wird es, wie wir gerade gesagt haben, du hast ja nach Kreativität gefragt, jetzt wird's kreativ.
Ja, das ist dieser alte ursprüngliche Satz, den ich immer mal wieder raushole, die Erweiterung des Möglichkeitsraums,
Genau.
zu sagen, wenn wir immer nur in eine Richtung denken, dann wird es relativ linear oder auch starr. Und um beweglich zu bleiben, darf der Raum dann größer werden. Ja.
Genau. Und das ist das, was mich weiterhin fasziniert. Dieser Kipppunkt ist die Anerkennung der prinzipiellen Nichtlösbarkeit. Das heißt, und das ist jetzt, und das ist das, was ganz viel für mich auch den Kern systemischen Arbeitens ausmacht, dass wir an den Prämissen des Denkens arbeiten. Und das ist keine Theoriearbeit und das ist keine wissenschaftliche Elfenbeinturmwissenschaft, doppelt gemoppelt gesprochen jetzt, sondern es ist Pragmatik pur. Die Anerkennung der Nichtlösbarkeit erhöht den Möglichkeitsraum, wie du es gerade eben gesagt hast.
Ja, lass uns da noch mal ganz kurz bleiben, weil ich so denke, wenn die Menschen, die uns jetzt hier zuhören, das so mitnehmen als Takeaway aus dieser Folge, so erkenne die Nichtlösbarkeit mit deinem Gegenüber an, egal jetzt erstmal in welchem Kontext, dann glaube ich, dass es Menschen gibt, die so denken, aha, und das soll alles sein? So das hört sich ja irgendwie so mini klein an. Und ich würde das mal gleichsetzen mit die Würdigung des Problems. So, wie würdest du diese Kraft beschreiben, die dich da so von fasziniert sein lässt, dass du sagst, das hört sich vielleicht klein an, aber Anerkennung, Würdigung, das ist der Schlüssel. Wie kannst du uns das schmackhaft machen, wenn du es überhaupt möchtest?
Doch, ich sehr gerne. Ich habe nur kurz überlegt, wie ich das auch gut einbinde, was du schon sehr passend gesagt hast, was ja auch sehr, sehr ähnlich ist, wie ich so ahne, in der Art unseres Vorgehens. Klar, unter Systemikern vielleicht auch nicht zufällig. Also das funktionale Reframing wäre etwas, was, wenn du sagst, die Anerkennung, die Würdigung des Problems, das würden wir jetzt vielleicht ein bisschen soziologischer, würde ich das sagen. Das ist ein funktionales Reframing. Erstmal anzuerkennen, wofür es gut ist, dass man auch in das Problem gerät, wofür das Problem auch gut ist. Weil, wenn ich jetzt nur mal an dem Beispiel bleibe, damit wir das auch sehr, sehr bildhaft und konkret vor Augen haben, es ist ja richtig, dafür zu sorgen, dass es allen Kindern vielleicht gut geht. Und die Idee ist nur, das Interesse ist, es soll allen Kindern gut gehen. Die Lösungsidee, die die Beteiligten dort hatten, war, wir wollen sie alle gleich behandeln. Und es ist ja auch richtig so, dass man sich um das Wohlergehen der Kinder kümmert. Und es ist richtig, dass man sich um das Wohlergehen der Familie und des Unternehmens kümmert. Und weil man was richtig macht, erzeugt man das Problem. Und das muss man ja erstmal herausarbeiten. Deshalb, ich hatte ja erst das Bild des Kaninchens benannt. Es geht ja nicht darum, das in einer halben Stunde zu erarbeiten, sondern es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, wo man das mit den Beteiligten erarbeitet, wo man sich das erstmal erzählen lässt und wo man dann anfängt mit den kleinen Reframings das wertzuschätzen und auch auf eine Art und Weise erstmal das Muster sich anzugucken, in denen die Beteiligten bisher versucht, das Problem zu lösen, versucht haben, das Problem zu lösen. Insofern auch das, die Art und Weise, wie man jetzt erstmal bisherige Lösungsversuche gestartet hat, das sind ja bisher beste Lösungsversuche gewesen und sie sind ja meistens ja auch mit sehr, sehr guten, wohlwollenden Interessen verknüpft gewesen. Und ich versuche das extra so ein bisschen, vielleicht ein bisschen blumiger zu beschreiben, weil man das ja mit den Beteiligten erstmal rausarbeitet, dass sie auch nicht das Gefühl haben, ich bin ja der letzte Depp, 5 Jahre lang kann ich nicht schlafen und jetzt kommt so ein komischer, damals noch wissenschaftlicher Assistent an der Universität, der irgendwie nur ein paar Bücher geschrieben hat und der erzählt mir in 5 Minuten, was ich die letzten 5 Jahre falsch gemacht habe. Das kann ja nicht sein. Insofern so einfach ist es ja auch einfach nicht, sondern wirklich daran zu arbeiten, wertschätzen, würdigen und anschließend, nachdem wir jetzt diese prinzipielle Idee der Nichtlösbarkeit im Raum hatten, dann ist das Problem ja auch nicht weg. Jetzt kommen wir zu dem sowohl als auch, das wir im zweiten Schritt ja auch brauchen. Also auch der Paradoxiedenker braucht das sowohl als auch Feld. Wie kann es uns gelingen, das eine und das andere miteinander zu verbinden? Aber wir wissen immer, es wird keine eindeutig richtige Lösung geben. Wir wissen auch immer, es wird womöglich auch nicht nur eine kreative Lösung geben, sondern es wird auch eine Lösung geben, die schmerzhaft ist für einige. Es wird auch eine Lösung geben, wo sich einige auch verabschieden müssen von ihren Lebensidealen. Es wird auch eine Lösung geben, wo vielleicht im Unternehmen auch nicht alle glücklich sind. Und das ist jetzt ja ein Prozess, der muss erstmal gestaltet werden. Dieser Kipppunkt ist wichtig. Aber damit fängt Kreativität als Prozess an und dann kann es, ich arbeite mit Unternehmerfamilien, habe ich solche Kipppunkte gehabt und habe anschließend 3, 4 Jahre lang, jetzt nicht täglich natürlich, aber so alle 3, 4 Monate treffe ich mich mit denen, 3, 4 Jahre lang, 10, 12 Sitzungen gehabt, bis dann eine Lösung gefunden wurde. Aber der Modus war immer klar, der Modus war immer klar. Wir werden das paradoxe Problem nicht eindeutig lesen können. Die Paradoxie zwingt uns zu Kompromissen. Die Paradoxie zwingt uns dazu, dass wir im Sowohl-als-auch-Modus arbeiten. Und das muss alles operationalisiert werden. Da müssen Workshops gestaltet werden. Und insofern wird es dann auch nicht langweilig.
Ja, ich finde das spannend, was du sagst. Die Paradoxie zwingt uns, so wie als hätte man noch eine Instanz externalisiert, die uns zwingt, dass es quasi gar nicht nur um die Beteiligten geht. Also der Vater zwingt uns, die Mutter zwingt uns, das Kind zwingt uns, sondern die Paradoxie zwingt uns, so wie gemeinsam arbeiten wir dann mit oder gegen die Paradoxie. Da wissen wir ja auch, dass die Einführung einer weiteren Instanz oder Person sehr entlastend für das ganze System wirken kann. Diese Formulierung, die hat mir gerade richtig viel Spaß gemacht, zu sagen, lasst uns doch mal gemeinsam auf die Paradoxie schauen. Was macht die mit uns?
Ja, das ist klassisches systemisches Handwerk, würde ich sagen. Das macht man im Konfliktmanagement ja auch. Insofern ist ja eine Paradoxie, zeigt sich ja meistens in einem paradoxen Konflikt. Insofern ist das natürlich entlehnt aus der Konfliktarbeit, wo es ja auch immer darum geht, die beiden Konfliktparteien, die sich auch noch als Gegner wahrnehmen, die auch in einer Welt leben, wenn der andere sich nur ändert, dann ist das Problem weg. Und wenn beide Seiten das miteinander gestalten, dann kommt es, wenigstens kybernetisch gesprochen, zu einer positiven Rückkopplung, oder mit Fritz Glasl gesprochen, würde man dann sagen, Konflikteskalationsdynamiken starten und es geht immer einen Schritt weiter. Ich denke mal, diese Konflikteskalationsstufen, die sind vielleicht bekannt und hoffe ich mal, dass sie bekannt sind. Also eine Konfliktdynamik steigert sich auf eine Art und Weise. Das ist ja der Normalfall und dann gehört es ja zum beraterischen Handwerk, die Beteiligten eigentlich zu Partnern zu machen, wie sie gemeinsam gegen das Dritte, wie du es auch gesagt hast, gegen den Konflikt arbeiten. Und Tim Richter und ich, wir haben, damit das Buch ja nicht nur in der Theorie verbleibt, am Ende einen Paradoxiezirkel beschrieben. Und in diesem Paradoxiezirkel geht es darum, wie die Beteiligten erstmal das Muster beobachten, das sie selbst kreiert haben, wie sie vielleicht in diesem paradoxen Umfeld sich auch nicht entschieden haben, wie sie manchmal sicher auch, da kommen wir vielleicht beim Thema Teams noch dazu, Teams spalten sich typischerweise um paradoxe Fragestellungen herum und sie müssen erstmal zu Beobachtern der Dynamik werden. Wir externalisieren das Muster, wir reframen das Muster mit der Paradoxie-Idee und dann kommt es zu dem, worüber wir ja die letzten Minuten schon gesprochen haben, ein kreativer Akt, die beiden Partner versuchen, im Kontext der Paradoxie, mit der Paradoxie, gegen die Paradoxie, eine paradoxiefreundliche Lösung zu finden. Mehr Paradoxien kann ich in einen Satz nicht reinbauen, aber das umschreibt es vielleicht ganz gut.
Und ich bin sehr dankbar, dass ich die Freude in deinem Gesicht sehen darf, die die Hörenden jetzt vielleicht gerade nicht sehen. Aber ich so denke, an dieser Stelle frage ich auch nicht mehr, ob das irgendwie langweilig wird. Denn ja, ich habe das Gefühl, deine Augen leuchten, wenn du davon erzählst. Da wirklich einen Fokus drauf zu legen, diese Paradoxien zu finden, zu beobachten, zu verändern, wie du es gerade gesagt hast. Ja?
Ja, sehr gerne. Und während du das sagst, höre ich das einerseits gerne und zugleich triggert das bei mir noch etwas an.
Ja.
Vielleicht ein kleiner Bogen. Es gibt einen Organisationstheoretiker, der heißt Karl Weick. Karl Weick ist ein relativ bekannter Organisationstheoretiker, war ein bekannter Organisationstheoretiker, von dem ich auch viel gelernt habe. Und der hat einen ganz wichtigen Aufsatz geschrieben und ein wichtiges Prinzip benannt, Drop Your Tools. Drop Your Tools heißt, wenn du anfängst, dich immer mehr eigentlich nur in deine Tools zu verlieben, lass sie doch gerne mal fallen, weil ansonsten, und das kennt ihr ja auch bei Paul Watzlawick, war das auch schon so, wer immer nur einen Hammer in der Hand hat, sieht überall Nägel. Und dann triggert das die andere Seite in mir, aber auch schon seitdem ich das Buch auch mit Tim zusammengeschrieben habe, genauer genommen Tim mit mir, weil Tim ist nicht zufällig der Erstautor und hat da sehr viel investiert. Sehen wir jetzt eigentlich nur noch Paradoxien, weil wir jetzt ein Paradoxiedenker sind. Aber ich komme einfach, selbst wenn ich mich kritisch hinterfrage und in meiner Praxis komme ich immer wieder dazu, dass das gerade bei Konflikten, die lange andauern, gerade bei Problemstellungen, wo wir angefragt werden und mehrere Beraterinnen schon versucht haben, wirksam zu werden, ich stoße immer wieder auf Wirkung. Und solange ich Wirkung erzeuge, weiß ich nicht, warum ich dieses Tool wegwerfen sollte.
Ja, es ist ja auch schön, das wegzuwerfen und es dann doch wiederzuholen. Und ich glaube, da sind wir in diesem Kontext relativ reflektiert und werfen es manchmal weg, um es dann auch wiederzuholen, weil wir einfach spüren, dass unser Gegenüber davon profitiert.
Ja, und es ist auch sehr inspiriert. Ich bin ja habe ich dir erzählt, am Lehrstuhl war ich bei Rudi Wimmer und Fritz Simon und bin jetzt ja auch in der Nachfolge von Fritz Simon bei Simon Weber Friends, auch einer der geschäftsführenden Gesellschafter. Und nicht nur deshalb ist Fritz Simon eine prägende Figur, sondern hauptsächlich die Ideen, die er formuliert hat in vielen Büchern. Und er hat schon früh diesen Spruch geprägt, Paradoxiefreiheit und Leben sind langfristig nicht miteinander vereinbar. Und den kann man durchaus noch mal ein zweites Mal hören. Paradoxiefreiheit und Leben sind langfristig nicht miteinander vereinbar. Wenn wir diesen Satz vielleicht auch umdrehen, dann heißt es ja, Leben ist paradox gebaut. Und damit, zurück zum Thema, habe ich mich zu sehr mit dem Paradoxiedenken verheiratet? Naja, ich würde es andersrum formulieren. Das Paradoxiedenken ist eigentlich das, was genau zum Leben gehört. Und wir leben in einer Welt, in der das Paradoxiedenken meistens rausgehalten wird. Und insofern führen wir eigentlich nur ein wichtiges Lebenskonzept wieder mit dem Leben zusammen. Das ist mir immer ganz wichtig, denn wir kommen ja so ansonsten dazu, und das kann ich in der Alltagstheorie, und wenn ich mich nicht, bevor ich mich nicht mehr damit beschäftigt hätte, hätte ich das ja sonst auch gedacht. Da hätte man ja die Idee gehabt, 98% unseres Lebens ist normal, also ne, ohne dieses komische Paradoxie-Zeugs. Und dann gibt es da noch so komische Denker, die irgendwie nochmal an Paradoxie denken. Und in 2 bis 0,2% aller Fälle ist es auch nochmal ganz gut, ein bisschen über Paradoxien nachzudenken. Und die Idee ist ja vollkommen umgekehrt. Eigentlich ist unser Leben voll von Paradoxien. Jede Entscheidung ist paradox. Versuch mal zu ergründen, wenn ich jetzt in klinischen Kontexten denke oder therapeutischen Kontexten, finde gute Gründe, morgens aufzustehen. Es gibt keine guten Gründe, morgens aufzustehen, außer du löst die Paradoxie, indem du einfach aufstehst. Finde gute Gründe, die beste Waschmaschine zu kaufen. Geh ins Internet und sag, was ist die beste Waschmaschine? Du wirst keine Lösung finden. Der eine wird sagen, nimm die günstigste, der nächste sagt, du machst die Marke. Wenn du bei der Marke bist, ist die Frage, nimmst du nicht deinen Händler, ich kann noch stundenlang weiter erzählen, nimm doch deinen regionalen Händler vor Ort, weil dann hast du immer einen, der gleich repariert. Der nächste sagt, geh zum Großhandel, da kostet das 30% weniger. Der dritte sagt, kauf doch eine gebrauchte. Das heißt, du findest nie eine richtige Lösung, weil die Dinge paradox gebaut sind. Und das Spannende ist, meistens negieren wir diese Paradoxie und wir kaufen einfach irgendwas. Der eine nach Angebot, der nächste das, was die Eltern schon immer gehabt haben. Und so lösen sie die Paradoxie. Und sie lösen die Paradoxie auf eine Art und Weise, Entschuldigung, dass es nicht einfacher geht, dass ihnen noch nicht mal bewusst ist, dass sie eine Paradoxie lösen. Permanent lösen wir Paradoxien auf eine gute Art und Weise und merken nicht die Paradoxie. Aber wir kommen in Situationen, in denen, aus denen kommen wir nicht mehr raus. Die Senioren, die die Nachfolge gestalten möchten, die berufstätige Mutter, die gleichzeitig Karriere machen möchte und den Kindern gerecht werden möchte. Das Team, das gleichzeitig den Zusammenhalt herstellen möchte und die Anforderungen des Unternehmens jetzt erfüllen möchte. Die Geschäftsführung, die geschätzt werden möchte von den Mitarbeiterinnen und ein Sanierungsprogramm durchziehen möchte. Die merken jetzt, ich bin in einer Situation, da komme ich nicht raus. Das heißt, bei denen ist es dann offenkundiger, dass man das mit Paradoxien zu tun hat, aber das Thema ist eigentlich ein alltägliches.
Ich finde es so witzig, dass du das jetzt nochmal so präzisierst oder auch deutlich machst, weil als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, ja, jetzt verrate ich dir ein kleines Geheimnis und allen, die uns hier
Vor
zuhören.
15 Jahren.
Vor 15 Jahren, okay.
Ich erinnere mich an nichts. Du kannst mir alles erzählen.
Da habe ich das, glaube ich, auch gedacht. So dieses, was will der Thorsten da mit seinem großen Paradoxie-Thema? Der sagt in jedem Satz das Wort Paradoxie.
Oh Gott, das hört sich ja schlimm an.
Ist das nicht ein bisschen viel? Und so dieses, naja, man kann ja aus allem eine Paradoxie machen. Und ich mag gerne zur Verfügung stellen, dass ich sagen würde, ich habe mich entwickelt. Ich bin über die Double Bind Theory von Gregory Bateson da nochmal wieder hingekommen, zu sagen, Leute, das macht echt Sinn, sich damit nochmal wieder näher zu befassen und das jetzt nicht so in eine Schublade zu stecken von, ja, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, jetzt ist auch mal wieder gut, sondern da wirklich dran zu bleiben. Und deswegen habe ich euer Buch mit großer Freude gelesen und habe so das Gefühl, oh cool, jetzt gehöre ich nicht mehr zu den 2%. Ich muss mich kurz selber abfeiern, sondern ich habe jetzt verstanden, genau das, was Fritz B. Simon sagt, ist Leben und Paradoxie gehört zusammen und wir können es nicht voneinander trennen. Aber ich möchte gerne gestehen, dass ich das damals auch so gedacht habe.
Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Wir werden ja im Prinzip, das wird jetzt ein bisschen größerer Themenbogen, könnte man sagen, unser gesamtes Leben, unsere Erziehung, die Theorie des rationalen Entscheidens, die Semantiken der Eindeutigkeit, die Semantiken der Einzigrichtigkeit, die sind ja schon fast Aufklärungsthematiken der letzten Jahrhunderte, die sich dann auch in pädagogischen Fragestellungen, in betriebswirtschaftlichen, kennzahlenorientierten Prämissen, in Fragen jetzt auch der Leitlinien, der Führungsideen, der Teamideen. Und zu allerletzt, das größte Paradoxie-Negierungsangebot waren solche Selbstorganisationsfragestellungen. Immer die Idee, wir haben jetzt eine Lösung, immer nur mache es so, dann ist es richtig. Ganze Heerscharen von YouTubern und Streamern sind ja dabei, den Leuten so ein Mist einzureden. Ich kann es ja nicht anders sagen, als so ein Mist einzureden, weil da geht es eigentlich immer um die Negierung der Paradoxie. Na, du wirst glücklich, wenn du nach Dubai ziehst und und jeden Tag einen Film drehst darüber, wie toll das Essen ist. Ich weiß, ihr merkt, ich bin auch ein Boomer und über Mitte 50 und kriege Schwierigkeiten damit. Und interessanterweise, wenn ich jetzt wieder sage, Paradoxiefreiheit und Leben sind langfristig nicht vereinbar, es ist nicht hämisch gemeint. Aber die Anzahl der YouTube, derjenigen, das sind ja nicht nur YouTuber, sondern irgendwie auch Instagram-Leute und andere Leute, die erst ihr Leben feiern und anschließend merkt man, sie kriegen das mit ihrem Leben nicht wirklich, ist es nicht wirklich vereinbar und sie zeigen irgendwann, das war gar nicht mein Leben, dann denke ich immer, hey Leute, Paradoxie denken, Paradoxiefreiheit und Leben lässt sich nicht, das Leben ist nicht nur schön, wenn du jetzt auch mit deinem VW-Bus durch die Welt fährst, es ist zwischendurch auch einfach richtig Kacke, mit einem VW-Bus irgendwo zu stehen und nichts zu essen zu haben und irgendwie jeden Morgen irgendwie die Klappe aufzumachen und 5 Tage hintereinander im Regen dazustehen und du weißt, Scheiße, und heute muss ich wieder ein Video drehen. Also um das einfach nochmal zu zeigen, hey, und das ist auch das Leben, ne? Das Leben hat gute und schlechte Seiten. Und es ist richtig, wenn ich irgendwie YouTuber werde. Und es hat aber auch einen Preis. Und dieses Grunddenken, das ist mir so wichtig, dass wir immer beide Seiten gleichzeitig erstmal sehen und anschließend sagen, wie können wir das balancieren? Wie können wir, was weiß ich, streben nach Glück, aber auch Anstrengung und Krisenzeiten miteinander verbinden. Das ist das, was mich sehr interessiert. Und insofern, ich meine, wir sind da beim Paradoxiedenken eingestiegen. Wir wollten ja auch noch über Teams reden. Wir sind jetzt beim Allgemeineren geblieben. Aber deshalb ist es mir so wichtig, dieses Grundprinzip wirklich als ein Lebensprinzip zu bestehen, weil ansonsten haben wir Leitideen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind. Und die Betriebswirtschaftslehre ist voll mit Ideen, die nicht vereinbar sind. Managementmoden sind Ide voll mit Ideen. Und sie sind immer so vorschnell überzeugend. Und das ist die Gefahr, da reinzufallen. Diese vorschnelle Überzeugungskraft, das ist das, wo man anfangen muss, einen reflektierteren Blick vorzunehmen. Und dann vielleicht mit dem Paradoxiedenken die andere Seite auch mit in den Blick zu nehmen.
Ich dock da sehr an bei dem, was du sagst, weil ich so denke, ich würde mich auch nicht davon freisprechen, manchmal es auch einfach haben zu wollen oder mich nicht jeden Tag der wahnsinnigen Komplexität dieses Lebens zu stellen und dann zu sagen, wenn ich einmal etwas als gut abgestempelt habe, dann könnte das doch für immer so bleiben. Und dann kommst du und sagst, na ja, aber da gibt's ja noch die andere Seite und nichts ist nur gut oder nur mies. Und ich so denke, ich glaube, dass wir mit so einem Denken Menschen auch herausfordern, weil das andere ist einfacher, sich auf eine Seite zu stellen.
Natürlich ist es einfacher. Ich meine, ich bin jetzt ja bei so einer allgemeinen Social Media Kulturkritik gelandet, aber das wollte ich nur, es fiel mir nur letztens, fällt mir immer mal wieder auf. Ich gucke ja auch mal in meinen Instagram-Account rein und dann wird mir immer etwas zugespielt. Ich denke immer, wo ist die andere Seite? Aber wir haben es ja jetzt, wenn ich uns beide mal anspreche, als Beraterin mit anderen Situationen zu tun. Es kommen Personen zu uns, die schon in ihrem Selbsterleben das Gefühl haben, sie kommen so nicht weiter. Und das ist das, was es ja für uns noch dann einfacher macht. Wir müssen ja nicht glücklichen Menschen erzählen, dass sie nicht glücklich sein dürfen, weil das ja eigentlich weil sie eine zweite Seite übersehen haben. Sondern wer erstmal so glücklich ist und zurechtkommt, ist gut. Alles, was funktioniert, ist richtig und ist es gut. Aber in Situationen, in meisten Situationen, Teams, die mich anfragen, Leitungsteams, mit denen ich arbeite, die sagen, wir haben einen manifesten Konflikt, wir können uns nicht mehr entscheiden, ich kann die Fresse meines Kollegen nicht mehr sehen oder der Kollegin nicht mehr sehen, muss man ein bisschen derber zu machen in der weiteren Eskalationsstufe. Was sollen wir machen, Herr Groth? Dann
Ja.
musst du auf Ideen kommen. Und dann ist es ganz hilfreich und gut zu erkennen, welche Paradoxie hat die Beteiligten erfasst.
Ja. Dann lass uns doch super gerne noch mal kurz zu Teams rübergehen oder auch lang, weil ich das wirklich sehr spannend finde. Du hast sicherlich viele, viele Beispiele. Das, was mir am häufigsten begegnet, ist so ein Thema in Bezug auf Führung. Weiß nicht, ob du Lust hast, da mit dran lang zu denken, aber so diese Paradoxie von, wir wollen geführt werden und wir wollen eine starke Führungskraft. Aber wir wollen bitte niemanden, der uns sagt, wo es lang geht und wie wir irgendwas zu machen haben, der uns auf Restriktionen hinweist. Und ich finde, das ist eine Paradoxie, die mir sehr häufig begegnet. So, was würdest du sagen, wo hättest du Spaß, in Bezug auf Teams nochmal einzusteigen?
Genau bei dem, was du angedeutet hast, weil das, was du erzählt hast aus der Sicht der Mitarbeitenden oder der Teammitglieder, kann man ja auch anschließend auch aus der Sicht von Teamleitern, von Projektleitern, von Führungskräften betrachten, die das Gefühl haben, ich weiß nicht, was ich tun soll, egal was ich mache, es ist falsch. Weil gebe ich denen selbst organisiert Freiräume, dann finden Sie das erstmal gut. Anschließend, relativ schnell rufen Sie aber nach Vorgaben und sagen, was möchtest du denn? Was sind denn die Vorgaben? Wir wissen ja gar nicht genau, wonach wir entscheiden sollen. Okay, dann gebe ich denen Vorgaben und sage, was mir wichtig ist. Dann kriege ich zu hören, wir machen hier keine Vorgaben, du misch dich wieder nur ein. Egal wie ich mache es falsch. So. Und das sind ja die Startsituationen, die wir uns in ganz vielfältigen Organisationen angucken können. Jetzt habe ich ja gesagt, ich bin viel mit Familienunternehmen unterwegs. Das heißt, das sind Leitungsteams. Ich supervidiere und begleite, aber auch dadurch, dass wir bei Simon Weber Friends viele Beraterausbildungen machen, haben wir auch viele interne Beraterinnen und daraus sind auch Zusammenarbeiten entstanden, dass ich vielfach Teams begleitet habe von internen Beratungen. Das sind dann kleinere Abteilungen in größeren Unternehmen, die für die interne Beratung zuständig sind. Vielleicht ist dieses Beispiel, weil ich so zwei, drei, vier, fünf gerade so sehr präsent vor Augen habe, ganz, ganz hilfreich auch für die Hörerschaft. Dort haben wir auch öfter mal Teamleitungen und die Teamleitungen sind immer sehr darum bemüht, dass die interne Abteilung im Unternehmen von der Unternehmensleitung als relevant erachtet wird. Das heißt, er oder sie treibt das Team auch eher an und sagt, hey, wir haben einen Strategieprozess. Die Unternehmensleitung möchte uns einbinden. Das wäre total wichtig für uns, dass wir jetzt diesen Strategieprozess begleiten. Das wäre die eine Seite der noch nicht ganz fertigen Paradoxie, aber die eine Seite. Die Teammitglieder sagen jetzt, hey, wir sind Berater, wir sind Außenstehende, wir machen doch nicht Führungsverlängerung. Wir sind vielleicht auch agile, selbstorganisierte Berater. Das heißt, wir wollen doch daran arbeiten, dass wir diese Organisation emanzipatorisch, selbstorganisierend nach vorne bringen. Diesen Auftrag, den wir von der Unternehmensleitung haben, den lehnen wir ab. In meinem ganzen beraterischen Selbstverständnis will ich mit den Mitarbeitenden in der Breite daran arbeiten, dass es ihnen besser geht, dass wir natürlich dann auch freier, kreativer, selbstorganisierter arbeiten können. Ja, und jetzt haben wir einen Konflikt. Wir haben doch keine Paradoxie, wir haben einen Konflikt. Weil die Unternehmensleitungsvertreter, also der Projektleiter, der interne Leiter, wird sagen, mein Team zieht nicht mit. Und das Team sagt sich, unser interner Leiter, der ist ja mehr unsere Führungskraft, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und jetzt arbeite ich mit Ihnen daran und sage, was ist der paradoxe Grundkonflikt? Und der paradoxe Grundkonflikt ist zunächst einmal einer, wollen wir Führungsarbeit leisten und wenn wir innerhalb der Organisation eine Abteilung sind, die hierarchisch eingegliedert sind, dann ist das eine hochrelevante Ebene, die wir beachten müssen. Und wir haben ein professionelles Selbstverständnis, und ich habe das jetzt nur ein bisschen überspitzt, weil ich das zwei, dreimal jetzt miterlebt habe, das Thema der Selbstorganisation, ein professionelles Selbstverständnis, was die Identität unserer Beratung ausmacht. Und beides clasht gegeneinander. Es clasht aber nicht als Paradoxie gegeneinander, sondern sie verhandeln das auf der Personenebene, was sehr typisch ist in Teams. Ist ein Interaktionssystem und die Probleme werden personalisiert. Und dann ist der Chef, die Chefin, die Leiterin der Abteilung, ist dann uneinsichtig, ist verbohrt, will doch eigentlich nur Karriere machen, ne, der will doch nur irgendwie, eigentlich will er doch ganz woanders hin, das ist gar nicht mehr der, der sich für uns einsetzt. Und er oder sie wird erzählen, naja, die sind alles nur verbohrte Agilisten, die sollen endlich mal lernen, wie es in Organisationen zugeht. Das heißt, die negative Zuschreibung. Und jetzt fangen wir an zu arbeiten. Und jetzt fangen wir erstmal an, den Konflikt wieder zu versachlichen. Organisationsdenken einerseits, professionelles Selbstverständnis andererseits, im Kontext von Interaktion. Wie kriegen wir das hin? Und jetzt fangen an, die Beteiligten daran zu arbeiten. Und da waren wir erst ja schon, ihr Muster zu erarbeiten und dann anschließend die Paradoxie aktiv zu bearbeiten, vielleicht um nicht nur zu bekämpfen, sondern sie bleibt ja immer da. Wie wollen wir das eigentlich machen? Wie wollen wir mit Vorgaben von außen umgehen, mit Vorgaben, die sogar von einer hierarchisch übergeordneten Einheit kommen? Und wie lässt sich das vereinbaren mit unserem professionellen Selbstverständnis? Die Frage ist immer noch im Raum, aber sie wird dann nicht mehr als Konflikt auf Personenebene bearbeitet, sondern es geht jetzt darum, wie die Organisationsabteilung, interne Beratung, vielleicht an ihrem Selbstverständnis arbeitet. Vielleicht teilen die sich auf, vielleicht wechseln einige, aber der Konflikt wird dann bearbeitet.
Das heißt, du sprichst dich nochmal aus für so eine Trennung zwischen Funktionsebene und Personenebene. Und jetzt ist so meine Erfahrung, dass wenn man Teams dazu einlädt, vielleicht auch in Workshops oder besonderen Team-Events, da drauf zu gucken und sie zu fragen, was ist hier eigentlich los? So, welches Muster wird denn hier eigentlich abgespielt und wie nehmt ihr das wahr? Dass Teams an so einer Stelle relativ still werden und dass ich so das Gefühl habe, so, ich kann sie nicht so richtig einladen, da wirklich hinzugucken. Was würdest du sagen, sind da so deine Erfahrungen und vielleicht auch dein Herangehen, wenn sie merken, wir sind hier an einem spannenden Punkt, aber nee, das wird uns hier zu heiß.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber du hast, ich will es erstmal noch mal einmal unterstützen. Funktionsorientierung versus Personenorientierung ist eine Heuristik, mit der wir arbeiten, die ziemlich gut und ziemlich oft passt. Und deshalb sind ja dann manchmal die Teamleiter, Projektleiter, wer auch immer, diejenigen, die eher auf der Funktionsseite sind und Personenorientierung, die Mitarbeitenden, die sich um sich selbst kümmern, um das Wohlergehen von sich, aber auch allen anderen. Und das passt erstmal ganz gut. Das, was ich jetzt vor Augen hatte, mein Beispiel der internen Beratung, war ein Spaltungskonflikt. Das heißt, die Beteiligten haben diesen Konflikt offen ausgetragen. Und insofern war das für mich dann einfacher, auch so offen mit ihnen zu arbeiten. Wir müssen, und wenn du dich, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber wenn wir auf diese, war ja sonst auch niemand dabei vor 15 Jahren. Aber ich habe schon damals immer die Unterscheidung gemacht zwischen Spaltungskonflikten und pseudoharmonischen Konflikten. Und beim pseudoharmonischen Konflikt wird nicht offen der Konflikt ausgetragen. Jetzt muss man beratungsseitig ein bisschen umschalten. Jetzt muss man beratungsseitig erstmal für Wertschätzung sorgen. Jetzt darf man diesen Konflikt erstmal nicht so offen ansprechen, sondern muss mit ihnen Beteiligten erstmal viel stärker an Nichtveränderung arbeiten, an Würdigung, an Wertschätzung arbeiten, um dann in kleinen Schritten zu sagen, naja, aber was machen wir denn jetzt als interne Abteilung? Wie wollen wir denn jetzt weiter damit umgehen? Und insofern muss man dort ein bisschen vorsichtiger arbeiten, aber und wertschätzender arbeiten, bis sich die Personen trauen zu sagen, naja, vielleicht können wir auch nicht so weitermachen wie bisher. Also insofern müssen wir immer diese zwei Strategien unterscheiden. Im Spaltungskonflikt kann der Berater sehr stark und sehr forsch agieren. Beim pseudoharmonischen Konflikt wird er sehr zurückgenommen, wertschätzend für die Beteiligten arbeiten und zunächst einmal auf Nichtveränderung setzen und in dieser Nichtveränderung sagen, vielleicht ist es auch besser so, ihr arbeitet weiter, wie ihr bisher gearbeitet habt. Vielleicht bin ich als Berater auch vollkommen falsch hier. Und dann müssen die Beteiligten sagen, nein, nein, wir brauchen dich. Wir brauchen dich als Berater. Alleine kommen wir nicht weiter. Das heißt, beim pseudoharmonischen Konflikt wird Beratung sich selbst sehr zurücknehmen und wenn dann nur in der Sozialdimension unterstützend wirken. Und dann werden die Beteiligten sagen, na ja, okay, wir brauchen ja aber irgendwie auch Führung und unsere Abteilung braucht ja womöglich auch eine gute Stellung innerhalb dieses Konzerns. Also so war das jetzt zum Beispiel auch in meinem Fall, dass irgendwann die Konzernleitung gesagt hat, naja, warum haben wir diese Abteilung eigentlich noch?
Ja, ich bin gerade gedanklich ein bisschen woanders abgebogen, weil ich das so spannend finde, was du sagst. Das, was bei mir abgeht, ist so dieses, auf der einen Seite steht für mich so die Systemtheorie im Sinne von lebende Systeme sind nicht linear instruierbar. Und auf der anderen Seite habe ich aber gerade so viel Hoffnung gespürt, auch über wirklich exzellentes Handwerk, Dinge gleichzeitig auch irgendwie in Bewegung einladen zu können. Und diese Paradoxie zwischen, ich kann das nicht erreichen oder ich kann es nicht erzwingen, ich kann es in Teams nicht machen, aber wenn ich Muster erkenne, wenn ich Dinge verstehe, wenn ich mein Handwerk gut kann, sage ich jetzt mal so, die Differenzierung, was ist das hier für ein Konflikt, dass ich dann schon auch die Chance habe, Dynamik in festere Situationen wieder einzuladen. Und das hat bei mir gerade einfach Freude ausgelöst.
Ja, naja, aber ich bin ja auch sehr eingestiegen, weil du gesagt hattest, du erlebst es ganz oft, dass wir nicht richtig in die Kommunikation kommen. Und das ist ja, also wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir wenig Material zum Arbeiten. Und insofern habe ich ja nur gezeigt, wie in den Fällen, in denen wenig Kommunikation da ist, es relativ wenig hilft zu sagen, jetzt lass uns doch heute mal offen reden, weil wir haben doch jetzt mal ein Seminar oder sowas. Also, sondern eher immer zu sagen, der Kunde muss weiter dort sitzen. Die müssen die nächsten Jahre weiterarbeiten wie bisher, wenn sie nichts ändern. Und das ist die Kraft, mit der die Beratung arbeiten kann. Ein Berater kann dann immer sagen, vielleicht solltet ihr die nächsten Jahre einfach so weitermachen. Vielleicht ist die Art und Weise, wie ihr das bearbeitet, auch wenn es für einige schwierig ist, die beste eurer Lösung. Und wenn dann der erste Impuls ist, nein, wir brauchen dich, wir brauchen Beratung, dann kann Paradoxiedenken starten. Dann kommt Funktions- und Personenorientierung. Aber es gibt noch sehr viele wichtige, kleine, praktische Fragestellungen. Also wir haben ganz oft es mit Entscheidungskommunikation und Bindungskommunikation zu tun. Eine Unterscheidung, die ich von Arist von Schlippe übernommen habe, wo ich auch das Glück hatte, den werden auch vielleicht einige kennen, in der systemischen Szene,
Er
auch
war auch schon mal hier im
zusammenzuarbeiten.
Podcast.
Ah ja. Und Entscheidungskommunikation und Bindungskommunikation. Also wir müssen immer dafür sorgen, dass wir irgendwie für das Unternehmen, für das Team gute Entscheidungen, schnelle Entscheidungen treffen. Und wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir Entscheidungen treffen, mit denen alle Beteiligten gut leben können. Jeder weiß, und dann entsteht ja etwas, wenn man den Rahmen so aufspannt und dann muss man irgendwo eine Formulierung finden, wo alle Beteiligten sagen, ja genau, das ist unser Problem. Ja genau, so ergeht es uns seit langem. Da haben sie etwas erfasst. Das ist dann die Kunst, also Funktion versus Person, Entscheidung versus Bindung. Vielleicht auch kollektive Leistung und individueller Beitrag. Also was ist das Ganze, was wir als Team leisten? Was machen die Einzelnen? Was scheint nach außen? Was scheint aber auch, was ist im Hintergrund einfach auch wichtig? Wir haben immer solche Grundparadoxien, die in Teams wirken. Und dann kann man daran arbeiten und dann konfiguriert sich technisch gesprochen, so ein Team um diese Fragestellung neu und anders und findet erstmal eine Sprache. Das ist ja das Wichtige, dass wir dieses Paradoxiedenken, so wie wir es eingeführt haben, ja auch in der Beratung vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Diskussion zu einem Konzept machen, wo die Beteiligten sagen, ja genau, um diese Paradoxie dreht sich alles.
Und auch da ist ja vielleicht eine Paradoxie enthalten, denn ganz oft soll es ja auch dann in diesen Zusammenkünften, Workshops, auch um Lösungen gehen. Jetzt sagst du Zeit, Kommunikation, so das ist ja vielleicht auch wieder eine Paradoxie, dass der Berater halt einen Auftrag hat, irgendwas zu bringen. Auf der anderen Seite kommt er dann mit Nichtveränderung und sagt so, Leute, lasst mal lieber alles so, wie es ist. Und er geht aus seinem Workshop raus mit Wir haben keine Lösung, aber wir haben die Paradoxie benannt. So, ich habe so das Gefühl, ey, davon kann man noch ganz schön viel in Konzerne, Organisationen und Teams einstreuen.
Ja, ich habe, also du hast, auch wenn das generell, vielleicht habe ich es auch so gesagt, ich habe die Idee der prinzipiellen Nichtlösbarkeit platziert. Und das ist was anderes, als zu sagen, hey Leute, es gibt keine Lösung, sondern es gibt nicht in der Art und Weise, wie ihr es versucht, gibt es keine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. Ja, darum geht es. Also insofern würde ich da schon noch mehr Hoffnung machen. Aber die Idee, dass ein Team konfliktfrei arbeiten kann, das ist vielleicht nicht richtig. Eine Idee, dass jemand gleichzeitig Teamleiter und von allen geliebt werden wird, das ist eine Lösung, die nicht funktioniert. Ein Team, das kreativ selbst organisiert arbeitet und nie hierarchische Anweisungen annehmen will, ist einfach nicht mit dem Leben vereinbar. Und diese Idee, die müssen wir aus dem Raum schaffen. Und ansonsten bin ich sehr dabei, natürlich zum einen darauf zu vertrauen, dass diejenigen, die dort arbeiten, kompetent sind, viele Ideen haben, viel Kreativität haben, ganz oft ja auch schon darüber nachgedacht haben, wie anders könnte man das machen. Und zusätzlich kann ich als systemischer Berater ja auch meine Expertise einbringen. Ich kann ja, und aber zwar auf eine Paradoxie bewusste Art und Weise einbringen, im Sinne von, ich weiß ja nicht genau, ich kenne Sie ja nicht genau, wie Sie es bisher gelöst haben. Ich war schon mit 3, 4, 5 Teams beisammen. Die einen haben das so gemacht, die anderen haben es anders gemacht. Meine Präferenz wäre sogar noch, wenn ich Sie richtig kenne, aber ich kenne Sie ja erst seit 5 Tagen, 5 Arbeitstagen, machen Sie es doch so und so. Aber das ist ja Ihr Alltag. Das müssen Sie ja gestalten. Das heißt, ich kann ja meine Expertise einbringen, aber nicht als Experte, der Ihnen sagt, wie Sie es machen sollen, sondern als jemand, der eine Expertise hat, die er zur Verfügung stellt. Und jetzt muss der Kunde entscheiden, wie er mit meiner Expertise umgeht. Das ist total wichtig. Es ist mir nämlich auch wichtig, Jessica, dass hier nicht das Bild erzeugt wird, ein systemischer Berater hebt die Komplexität und die Paradoxie hervor und hat, wird keine Fachberatung betreiben. Ich betreibe Fachberatung. Ich bringe meine fachliche Expertise ein. Ich arbeite ja schon ein paar Jahre schon mit Leitungsteams zusammen. Ich habe auch schon Ideen, wie man es machen könnte, aber es sind meine Ideen und ich stelle jetzt meine Ideen zur Verfügung und der Kunde entscheidet dann, Gunter Schmidt, Hypnosystemiker, spricht dann aber vom Realitätenkellner. Also sozusagen, ich laufe auf dem Tablett, ist auch meine Lösung und die kann ich auch stark machen, aber ich werde nicht versuchen, dem Kunden zu überzeugen, meine Lösung doch zu wählen, weil ich glaube, dass das die beste ist, sondern ich lasse ihm oder ihr immer die Wahlfreiheit.
Ja, sehr, sehr wertvolle Einordnung. Danke dafür. Und ich meinte auch nicht, dass es keine Lösung gibt, sondern für den Moment. Ich habe das Gefühl, dass Zeit auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Dass wenn sich Teams aus dem zum Beispiel Alltagsgeschäft rausziehen, um dann solche Teamdynamiken zu besprechen oder so, dass dann innerhalb von einer bestimmten Zeit etwas erreicht werden muss und dass es dann am Ende des Tages keine Lösung gibt. Aber dass es keine Lösung gibt, da das wollte ich nicht vermitteln. Ja. Sehr, sehr schön. Würdest du sagen, Thorsten, es gibt einen Anstieg von Paradoxien, dass wir in 2025 in einer noch paradoxeren Welt leben? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich konstant geblieben?
Ohne gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Ich springe schon durch 3 Antworten, während ich dir noch zugehört habe, in den wenigen Sekunden. Denn also ich glaube, die Notwendigkeit für Paradoxiedenken ist größer denn je. Die Antworten, die zurzeit gefunden werden, Krisenfragestellungen, also jetzt auf gesellschaftlicher Ebene, aber dann würden wir noch die nächsten 3 Stunden hier weitermachen, müssen. Aber nur mal angedeutet, eigentlich wirtschaftliches Wohlergehen und Naturschutz, also das schreit nach Paradoxiedenken für Paradoxiedenker. Es ist nicht das, was jetzt gerade en vogue ist. En vogue ist gerade ein Rückfall in die Eindeutigkeit und das ist ja auch ein klarer Krisenindikator. Das ist ja immer der kurzfristige Gewinn nach eindeutigen Lösungen zu suchen. Und insofern habe ich eine Doppelantwort. Ich glaube, je krisenhafter es wird, desto eher muss man sich aktiv mit Paradoxien beschäftigen. Aber die kurzfristigen Lösungsimpulse, auch emotionalen Impulse, ich brauche jetzt jemand, der sagt, wo es lang geht. Wir sind in einer Krise, wie sollen wir es machen? Die sind ziemlich stark und insofern muss man immer wieder sehr dagegen anarbeiten und immer mit den Verhältnissen auch argumentieren. Das ist in Organisationen, in Teams leichter möglich, gesellschaftlich auch in einer aufgepeitschten, erhitzten Diskussionsunkultur in den Social Medias ist das natürlich nicht möglich. Und das ist tragisch, dramatisch für die gesellschaftliche Entwicklung, befürchte ich.
Ihr bildet bei Simon Weber und Friends eine Menge beratende Personen aus. Was würdest du sagen, wie viel Lust haben die auch in sowas wie Politik zu gehen und da mal Paradoxiemanagement und Systemtheorie einzustreuen?
Doch, wir haben auch viele Führungskräfte, also auch Schwerpunkt Führung ist bei uns auch stark. Und wir haben immer wieder, also wir haben zum einen auch Berater, Politikberater, wir haben auch Führungskräfte in Parteien, in Stiftungen. Und insofern glaube ich, dass viele derjenigen sehr aktiv im Hintergrund daran solchen, an so, mit solchen paradoxien Ideen arbeiten und schon sehen, wie politische Parteien immer wieder mit Widersprüchen zu tun haben. Und ich erlebe ja immer die Ermutigung, die Beteiligten aus unseren Kursen mitnehmen. Und erfreue mich ja auch. Wir haben ein relativ aktives Alumni-Netzwerk und kriege auch immer wieder mit. Wir haben ja auch Jahrestreffen und höre und sehe sie immer wieder. Jetzt höre ich natürlich und sehe ich auch immer diejenigen, die irgendwie auch einigermaßen angetan sind. Diejenigen, die vielleicht gedacht haben, das war ein netter Kurs, ich habe nichts davon mitgekriegt, die kriege ich auch anschließend nicht mehr mit. Insofern habe ich eine Positivselektion vor Augen. Aber diejenigen, die ich dann regelmäßig wiedersehe, die sagen mir, und das ist nicht nur bei Simon Weber Friends so, sondern das leisten auch andere gute systemische Ausbildungsinstitute, dass diese Art und Weise des Denkens mehr war als nur ein neues Tool, was ich auch mal benutzen könnte, sondern dass es lebensverändert war. Und das ist jetzt, hört sich so großspurig an. Aber natürlich, das ist ein besonderer, neuer Zugang auf das Leben zu schauen. Und das ist ein sehr, sehr hilfreicher Zugang. Also das hilft dann, mir hilft es ja auch, wie gesagt, beim Kaufen von Waschmaschinen. Es hilft aber auch beim Erziehen von Kindern und Umgang mit sich selbst. Da ist man ja manchmal auch in Situationen, in denen man nicht wirklich denkt, wie soll es hier weitergehen.
Ja. Thorsten, wenn du nochmal so auf unser Gespräch guckst und wir so langsam zum Ende kommen, was wäre dir noch ganz wichtig hier zu lassen?
Oh, ich glaube, wir haben ziemlich viele Schleifen gemacht. Insofern, wenn ich so gedanklich durchgehe, wir waren bei wie arbeitet man praktisch? Wir sind bei Definitionsfragen gewesen, wir sind auch bei Teams gewesen, bei Familienunternehmen. Ich versuche das selbst mal laut zu rekapitulieren. Dann habe ich das Gefühl, wir haben alles angesprochen, also ich bin nicht beim Rekapitulieren, ich bin eher noch bei der Lust zu sagen, wir könnten noch so vieles vertiefen. Habe ich das eigentlich gut und passend zusammengefasst? Ich habe keine weiteren Punkte, auch wenn das kein
Ja.
schönes Ende ist vielleicht.
Ja,
Aber es soll offen sein. Ich kann es reframen und sagen, okay, alle Hörenden sollen jetzt sich selbst diesen Punkt machen, wo sie weiterdenken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, dass wir das auf irgendeine spannende Art und Weise am Ende sehr rund gemacht haben, dass für mich alles drin war, was ich an Fragen auch an dich hatte. Ich danke dir sehr für das Gespräch und ich denke, dass wir auf jeden Fall Menschen Lust gemacht haben. Also wir können das nicht machen, aber ja, sich damit zu beschäftigen und entweder mal in euer Buch reinzugucken oder mal zu schauen, ob Menschen sich auch in diesem Bereich weiterbilden wollen, weil ich bin langjährige Weiterbildnerin und Lehrende, habe ja auch lange an der Hochschule gearbeitet, so ähnlich wie du ja auch. Und ich so denke, ich werde nicht müde, auch immer wieder diese Inhalte zu vermitteln, weil ich sie für so relevant und wertvoll erachte.
Wunderbar. Jessica, und während du jetzt das schon fast abgebunden hast, ist mir noch ein Punkt in Erinnerung gekommen, den ich sehr wichtig finde, nämlich die Wertschätzung, mit lebenserfahrenen Leuten sich auszutauschen. Also ich habe meine Großväter, meine Großmütter vor Augen, Bauernhof, leben sehr, sehr präsent, auch die meine Eltern, einfach immer zu sagen, also wie viel Paradoxiebewusstheit steckt drin? Und ich sage das bewusst, weil meine Großeltern, die werden keines dieser Bücher und Konzepte gekannt haben, ganz bewusst, ganz bestimmt nicht. Aber sie haben eine Art und Weise des Lebens gehabt und da steckte Paradoxiebewusstheit drin. Und sich immer wieder damit zu beschäftigen und zu sagen, wo stecken eigentlich in bestimmten Weisheiten, in Prinzipien drin, Prinzipien, die genannt werden, eigentlich paradoxiebejahende, paradoxiebewusste Lösungen drin? Und wie platt und wie dumm sind eigentlich die Ratschläge, die wir von heutigen Experten ganz oft hören? Das wäre für mich noch eine Schlussbotschaft.
Ich danke dir sehr.
Danke auch, Jessica.
Das war's mit der Folge. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten von Thorsten und auch das angesprochene Buch verlinkt. Und wenn du tiefer in das systemische Denken und Handeln eintauchen möchtest, dann startet im Januar 2026 die Online-Weiterbildung Systemische Beratung im Flow mit Jessica. Und man kann sich direkt bewerben in den Shownotes über den Link oder einfach eine Mail an mail@flow.de mit dem Interesse an der Weiterbildung und Jessica sendet dir alle Infos und Termine zu. Schreib uns gerne deine Fragen und Anmerkungen auf unserer Instagram-Seite unter flow. Wir freuen uns auf einen Austausch mit dir. Bis dann. Join the next level.